Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Allerdings sind wir diesmal gar nicht hinten links im Kaiser Friedrich, sondern wir sind in der Messe. Und zwar, Herr Schneider, wo sind wir in der Messe? Mittendrin, würde ich mal sagen. Ne?
Wir sind mittendrin, wir sind oberhalb der Halle 4.
Das ist eigentlich der Mittelpunkt fast, ne?
Ja, ist die Mitte, die geografische Mitte. Und wir blicken im Prinzip auf die Bürgerweide und
die schön leer da liegt.
Ja, mitten im Sommer bei dieser Hitze. Wen wundert das, dass sie so leer ist?
Was ist denn da sonst?
Ja, wir hatten ja eine ganze Reihe von Open Airs
Veranstaltungen. Ich habe gedacht, Sie wundern sich, dass die da so leer liegt. Aber das wissen Sie ja, dass heute nichts stattfindet.
Ja.
Ich würde es wundern, wenn da jetzt Leute kämen und, weiß ich nicht, Halligalli machen.
Ja, ja. Aber wenn der Termin so gesetzt gewesen wäre mit dem Open Air, dann wäre es auch heute.
Ja.
Und wenn das so gesetzt ist, dass es regnet, ist es ja auch. Also wir können uns das ja nicht aussuchen, die Termine Open Air.
Ja
oft ein Jahr vorher gemacht, da wissen wir nicht so ganz genau, ob es so heiß wird, wie es gestern war, oder ob es denn dann regnet.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, wenn man diesen Platz so sieht, denkt man, für so Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Das ist ja tatsächlich eine relativ junge Entwicklung, Iron Maiden und so weiter, Sido. Wie lange gibt es das? 3-4 Jahre, aber noch nicht viel länger, dass die Konzerte, die Ärzte waren, glaube ich, hier, ne? Oder die Toten Hosen?
Beides.
Also
die Ärzte
genau.
waren hier, die Toten Hosen waren hier. Jedes Jahr kommt Bremen Ulé.
Genau, das war erst vor kurzem. Letztes Wochenende, ne?
Letztes Wochenende, ja, die haben am Montag noch abgebaut.
Also, auf jeden Fall, dass hier so auf der Bürgerweide Open Air Konzerte sind, das gibt es noch nicht so lange, ne?
Also gefühlt würde ich mal sagen, seit 7-8 Jahren.
Doch, länger. Mhm. Und man denkt immer, den Platz kann man den nicht für was Besseres verwenden. Aber der Freimarkt muss ja hier stattfinden. Wenn die Zuhörer und Zuhörer Augen hätten, dann würden jetzt sehen, dass die sozusagen, ich weiß nicht, einen Gesichtsausdruck machen, den ich nicht richtig lesen kann, würden sich auch wünschen, dass man was anderes mit dem Gelände macht und der Freimarkt was einen besseren Platz findet.
Ja, gut, aber das ist ein Stück Bremen. Ich glaube, der Freimarkt gehört zu Bremen. Da zu diskutieren, dass er wegkommen sollte, wäre vielleicht eher eine Neiddiskussion.
Wurde schon mal diskutiert, ob er da hinten hinter den Bahnhof geht, ne?
Ja,
aber
genau.
Die natürlich wollen die Schausteller das alle nicht.
Ja, das mag sein. Das Problem des Bahnhofs hinten ist, dass wir da zwei Brücken haben mit einer Höhe, Durchfahrtshöhe von, ich glaube 3,20
Meter
oder 3,40 Meter. Das heißt, die Schausteller können das dann nicht mehr für ihre LKWs zum Abstellen benutzen, weil sie nicht hinkommen. Dann gibt es das berühmte Oldenburger Gleis, das mit Rückebäume. Das ist eine tolle Fläche. Die wenigsten Bremer kennen die Fläche.
Da sollten mal Hochhäuser hin. Das sollte mal entwickelt werden, ja.
Ah, ja.
Das stimmt.
Also eine tolle Fläche, nach wie vor.
Aber die Bahn hat, glaube ich, andere Probleme im Moment als die Oldenburger Gleise.
So stand es heute im Weser-Kurier.
Genau, unter anderem. Was könnten Sie sich denn vorstellen mit der Fläche? Noch eine Halle? Brauchen wir noch eine Halle? Oder können wir noch eine Halle gebrauchen, sagen wir es mal so rum?
Also eine Halle kann man immer gebrauchen, weil, wie das mit Kraftwerken ist, die Kapazität richtet sich nach der höchsten Nachfrage. Aber ich glaube, das Thema ist passé. Der Freimarkt beansprucht, braucht auch für den großen Freimarkt, für die Osterwiese ja weniger. Osterwiese, Pi mal Daumen, halbe Bürgerweite, Freimarkt, gesamte Bürgerweite. Hat auch gewisse Problematiken für die Anwohner mit dem Parken. Das wissen wir immer wieder, dass die Gäste von außerhalb im Auto kommen, irgendwo parken. Das sind insgesamt genau diese 100.000 Quadratmeter, die braucht man. Deshalb, glaube ich, ist eine Diskussion da wirklich müßig. Wir behelfen uns ja zeitweise bei den großen Veranstaltungen über Zeltebau. Sie erinnern sich, dass wir bei der Bremen Classic Motor Show immer unsere Halle 8 haben, die wir vor der Halle 7 aufbauen. Ja, wir sind begrenzt, Sie haben das ja auch berichtet bei sich, dass wir das Thema Hydrogen, die Wasserstoffmesse, dass die abgewandert ist nach Hamburg, nicht weil Hamburg die schönere Stadt sei.
Um Gottes Willen, wir kommen auf so eine Idee.
Ich sag's ja nur so. Das sind ja Engländer, die könnten das ja vielleicht meinen. Nein, weil die aus allen Nähten geplatzt sind. Also von daher, wenn man einen Zauberstab hätte und die Bürgerweide noch mal irgendwie um 5.000 Quadratmeter größer machen könnte, dann könnte man sich eventuell eine Halle vorstellen.
Ja.
Aber die ist natürlich auch nicht 365 Tage gefüllt.
Das
muss man auch so sagen.
Jetzt machen wir mal die Klammer zu, weil ich muss erst mal sagen, Mir gegenüber sitzt Hans-Peter Schneider, Geschäftsführer der M3B GmbH, früher Geschäftsführer der Messe, aber inzwischen ist die M3B GmbH viel mehr. Dazu gehört nämlich die Messe, das Kongresszentrum, die ÖVB Arena, der Ratskeller und der Großmarkt. Das ist ein ganz schönes Programm. Habe ich noch was vergessen?
Ja, man könnte noch beim Großmarkt noch dazu zählen, die Wochenmärkte im Lande
Plus
Bremen.
Die Wochenmärkte, genau. Die genau. Und 19 Stück sind das oder so?
Das sind ein paar mehr, es sind ein paar 20.
Ah, ja.
Dazu kommen ja auch die Wochenmärkte in Bremerhaven.
Hm.
Die machen auch noch an.
Die gehören auch zu Ihnen?
Die
Bremerhaven?
Ja.
Das lassen sich die Bremerhavener gefallen? Alle Achtung.
Ja, die Bremerhavener sind ja schlaue Leute. Und die wissen ja, dass der Großmarkt Bremen da wirklich eine gute Erfahrung mit hat und das auch in einer guten Art und Weise macht. Also man ist da nie aufgedrängt. Ich glaube, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das gut. Wir haben ja oft ähnliche Kunden, also zwischen Fegesack, Wochenmarkt und Adenauerplatz gibt es schon ein paar Überlappungen.
Ist ja sowieso gut, wenn das in einer Hand ist. Ne? Das ist immer effizienter,
so ist
oder fast immer effizienter. Ja. Sie waren vorher Geschäftsführer Messe, bevor man zwei Gesellschaften fusioniert hat. Vorher waren Sie bei der WFB, bei der Wirtschaftsförderung Bremen. Davor waren Sie bei der Messe Erfurt 4 Jahre. Und davor haben Sie Volkswirtschaft studiert im Saarland. Dazwischen war wahrscheinlich noch irgendwas. Das habe ich aber jetzt übersprungen, großzügig.
Ja.
Auf jeden Fall sind Sie Saarländer.
Ja.
Das hört man gar nicht, oder? Bilde ich mir das nur ein? Oder ist mein Auge nicht sensibilisiert für den Dialekt aus dem Saarland? Oder können Sie Saarländisch und sprechen es noch nicht?
Doch, ich kann schön Spätz mit. Leid, wenn ich daheim bin, mache ich das. Von daher bin ich so zweisprachig aufgewachsen. Und wenn ich links vom Rhein bin, spätze ich nur Dialekt. Und sobald ich den Rhein überschreite, falle ich ins Hochdeutsche. Weil es wäre unklug, mit einem Pfälzer Hochdeutsch zu reden. Dann gelten sie als arrogant.
Verstehe. Das hört sich sehr schön an, der Dialekt. Ich höre nicht so oft Saarländisch, mir ist das gar nicht so. Aber das ist eine ganz schöne Sprache, finde ich.
Ja, es ist ein...
So weich.
Ja, es ist ein fränkischer Dialekt. Mhm. Sie wissen ja, die Franken sind ja die Kurden Deutschlands. Wir sind ja verteilt auf 7 Bundesländer von Thüringen, Bayern, Hessen. Und es gibt das Rheinfränkische und das Moselfränkische, zu dem ja auch das Luxemburgische zählt. Mhm. Und da liegt meine sprachliche Herkunft genau auf der Grenzlinie zwischen Moselfränkisch und Rheinfränkisch.
Wenn man den Dialekt spricht, dann ist man ja wahrscheinlich auch relativ heimatverwurzelt. Hat sich's nie wieder ins Saarland zurückgezogen? Oder sind Sie da regelmäßig?
Zwei Sachen, die mich damit verbinden. Es ist ein Stück Heimat, klar. Mhm. Geruch, Küche ist Heimat.
Wo sind Sie denn eigentlich groß geworden? In Saarbrücken oder wo?
Nee, nicht Stadt. Nee. Nein, ich komme aus dem ländlichen Bereich.
Sagen Sie den Ort mal.
Der Ort heißt Hirstein, H-I-R-Stein, können Sie nicht gönnen. 1000 Einwohner, hat 500 Jahre zu Pfalz-Zweibrücken gehört, hat dann 120 Jahre zu Oldenburg gehört nach dem Wiener Kongress.
Mhm.
Und als die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg das Saargebiet größer gemacht haben, ist der Ort dann zum Saarland gefahren.
Ah, verstehe.
Genau.
Sie haben da Bezüge hin, verwandtschaftlicher mit Sicherheit. Ja. Sind Sie öfter im Saarland?
Ja, das bin ich.
Was isst man denn da im Saarland, was Sie hier nicht bekommen, egal in welchem Restaurant?
Es gibt ja ein berühmtes Kochbuch hier in Bremen, das heißt das Internationale Kartoffelkochbuch.
Und da ist eine saarländische Spezialität drin?
Und da habe ich drei wunderbare Artikel geschrieben.
Erzählen
ich jetzt mal.
Tut mir leid, dass ich das nicht wusste.
Die ich immer im Dialekt geschrieben habe, mit einer Übersetzung ins Hochdeutsche. Mit einer Ode an den Saumagen, der natürlich sehr stark Pfälzer mit
Saumagen,
Pfalz
klar.
verbunden
Kennt man von
ist.
Gerhard Kohl.
Mhm. Richtig, mit einer Ode eigentlich politisch und an Demokratie, Hambacher Fest und an die gefüllten Klöße, die man im Saarland gerne isst und an die evangelische Kartoffelwaffel.
Kartoffelwaffel?
Ja.
Womit sind denn die Klöße gefüllt?
Die Klöße sind gefüllt aus einer Mischung zwischen Lauch, Croutons würden Sie sagen, Hackfleisch und Würsten oder Mettenten, sagt man hier im Norden.
Für Veganer ist die saarländische Küche dann nichts?
Nein, die Veganer gibt es noch nicht so lange, bis es das Saarland gibt. Also von daher. Aber es gibt in der bäuerlichen Küche wie überall auf der Welt natürlich. Die bäuerlichen Rezepte sind.
Fleisch, weil die Tiere ja auf dem Hof waren. fleischlastig.
Ja, aber das heißt, es gibt ja auch Klöße, die ungefüllt sind. Ja. Und natürlich war die einfache Küche ist immer eine fleischarme Küche, weil kein Mensch konnte sich vor 120 Jahren leisten, jeden Tag ein Stück Fleisch auf den Tisch.
Ach, ich habe immer gedacht, es wäre andersrum, dass die bäuerliche Küche fleischlastig ist, weil die Tiere ja da waren. Also wenn es nur ein Huhn ist. Ich habe immer gedacht, dann sagt die Mutter, na, dann nehmen wir mal hier Friedhelm. Ja. Der landet heute im Kochtopf und dann gibt es viele Rezepte mit Huhn.
Also ich glaube, heutzutage ist das so, dass man bei Thüringen oder auch im Rheinland das eher mit dem Sauerbraten verbindet. Aber ursprünglich gab es fast jeden Tag Kartoffeln, mal mit Salat und mal ohne Salat. Und sonntags gab es einen Braten und der geräucherte Speck war eher ein Würzmittel als eine Fleischbeilage.
Ja. Gut, so viel zum Saarland.
Ja.
Jedenfalls sind Sie wann nach Bremen gekommen? 2001, ne?
Ja.
Also 25 Jahre über den Daumen. Ich habe in einem Interview, was ich ganz gut fand, was aber schon etwas älter ist, nämlich von 2018, Findorf gleich nebenan, gelesen, dass Sie der kreative Kopf sind, dem man die Fisch und Feines, Jazz Ahead und die Classic Motor Show verdankt. Ist das so?
Ja.
Wie ist das, wenn man ein innovativer Kopf im Messegeschäft ist? Hält man die Ohren auf im Ausland, im Inland und klaut was? Oder ersinnt man sich das wirklich selbst, indem man überlegt, was ist Bremen, was hat Bremen, was kann Leute nach Bremen ziehen? Oder beides?
Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erläutern. Als ich von Erfurt, wo ich auch Messen kreiert hatte, die es übrigens heute noch gibt, die heute noch die erfolgreichsten von Erfurt sind, hatte ich mit 40 Jahren, so alt war ich damals, gedacht, ich könnte Themen mitnehmen.
Hm. Ich könnte von Erfurt nach Bremen, ja.
Genau. Kennst die Märkte, kennst die Verbände und musste dann irgendwie nach einem Vierteljahr feststellen, geht nicht. Man kann nicht Themen übertragen. Ich hatte dort in Erfurt ein Thema gemacht, Reiten, Jagen, Fischen. Mhm. Unter anderem mit dem thüringischen Landesjagdverband. Mhm. Das waren damals 8000 Mitglieder. So einen Verband haben wir auch in Bremen.
Mit wie vielen Mitgliedern?
800.
Ja.
Damit ist die Frage
anderes
beantwortet.
Ja, ja.
Ja. Man kann in einem kleinen Bundesland wie Bremen nicht viel mit Landesverbänden anfangen. Die haben wir alle. Nur die sind kleiner als Niedersachsen. Mhm. Der Landesverband Jagd in Niedersachsen hat insgesamt 56.000 Mitglieder, in Bremen 800. Damit war die Frage beantwortet.
Aber kann man denn nicht in Bremen eine Messe machen auch mit dem Jagdverband Niedersachsen oder sagen die, nee, die Messe ist dann in Hannover?
Ja, leider Gottes tendiert das dazu. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Spargelfachmesse. Mhm. Sie wissen ja, Bremen liegt ja im Zentrum des Spargelanbaus. Mhm. Das haben wir 3-4 Jahre gemacht und dann hat Hannover, bestimmt auch politisch, das Landwirtschaftsministerium gesagt, was?
Ja.
Unsere Spargelmesse mit Nienburg und da kurz vor Hamburg ist im Bundesland Bremen, kann ja nicht sein. Habe ich mir damals gewünscht, ich habe natürlich erkannt, dass Bremen zentral in Niedersachsen liegt, aber es ist nicht immer so einfach.
Das wollte ich Sie nämlich noch fragen, weil es ging auch darum, wie sich Messestandorte gegenseitig Messen abwerben. Die Wasserstoffmesse kam aus Frankfurt, glaube ich, oder wo kam sie her? Sie kam jedenfalls von irgendwo anders her nach Bremen und jetzt ist sie nach Hamburg abgewandert. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Hannover die Spargelmesse zurückhaben will, dann sagt das Landwirtschaftsministerium, wir fördern die Messe und legen 500.000 Euro auf den Tisch. Und dann sagen alle, die davon profitieren, ja, dann gehen wir doch zu euch. Oder wie läuft sowas? Wie jagt man sich gegenseitig Messen ab? Ist man sich dann auch Spinnefeind, Ihre ganze Geschäftsführung?
Nein.
Das sportliche Konkurrenz? Ist das Wettbewerb?
Ja. Also die Messegesellschaften, wir sind ja auch in einem mittleren Club drin. Es gibt den Club der ganz, ganz Großen.
Mhm.
Und es gibt den Club, in dem ist Hamburg, Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Friedrichshafen.
Friedrichshafen und Bremen und Hamburg sind in einem einzigen Verein?
Ja, und Bremen. Wir sind ein Club von, und mittlerweile auch Augsburg. Wir sind gute Kollegen, aber wir sind auch Wettbewerber, wenn es darum geht, dass
wir eine Messe bekommen. Aber wie macht man das denn?
Also ich kann es Ihnen sagen, wie wir es gemacht haben.
Mit der Wasserstoffmesse?
Mit der Wasserstoffmesse. Mhm. Wir haben festgestellt, wir haben gehört, dass der englische Kunde, das ist ein britisches Unternehmen gewesen.
Der Veranstalter, ne?
Der Veranstalter. Mhm. Dass der in Stuttgart nicht so ganz zufrieden ist. Ist so.
Große. Warum?
Naja, Stuttgart hat erstens mal natürlich keine innerstädtische Lage. Das ist unser Riesenvorteil.
Ja.
Wenn man bei uns eine Veranstaltung hat mit 12.000 Besucherinnen und Besuchern, die treffen sie alle abends in der Schlacht oder zwischendrin. Und
die latschen ja aus dem Hauptbahnhof und sind sofort da.
Latschen ins Hotel in der Mittagspause, kommen wieder zurück. Stuttgart ist die sogenannte Landesmesse, die ist nicht mehr in der Stadt. Die ist auf den Feldern.
Da brauchen sie hat ja auch einen eigenen S-Bahn- oder Zuganschluss.
Genau, das war ein Grund. Der zweite Grund, wir verfügen etwa über 30.000 Quadratmeter Hallenfläche. Stuttgart über 120.000 Quadratmeter. Das heißt, da sind sie natürlich mit der damals relativ kleinen Messe auch nur im Teilbereich.
Muss man trotzdem die ganze Messe bezahlen?
Nein, müssen Sie nicht, aber stellen Sie sich Hannover vor. Hannover, das größte Messegelände der Welt, 520.000 Quadratmeter. Dann haben Sie dort zwei Hallen belegt mit 15.000 Quadratmetern, müssen Sie die Lupe suchen, bis Sie dorthin gelangen.
Ach so, dann läuft man, das macht keinen guten Eindruck, wenn man da an lauter leeren Hallen vorbeilatscht,
so
dann kommt die kleine Messe.
Das ist wie ein Restaurant. Ja, ich muss ab und zu, ich habe ein bisschen... Sie müssen sich das vorstellen, es ist wie im Restaurant. Wenn Sie, mag das Restaurant noch so gut sein, wenn das irgendwie 800 Quadratmeter groß ist und nur in vier Tische sind belegt, dann haben Sie ein ungutes Gefühl. Zweite Sache, wir haben natürlich vielleicht auch die Firmenkultur entwickelt, dass wir sehr zugewandt sind. Das ist nun mal so. Das heißt, auch der Messechef geht da mal runter, guckt. Die Mitarbeiter sind sehr zugewandt. Sie sind nicht eine Nummer irgendwie von 120, was ja auch nicht nur mit Sympathie zu tun hat oder Zugewandtheit zu tun hat, sondern auch an Problemlösung. Dass Sie sehen, Toiletten müssen im stärkeren Turnus. Die Eingangssituation muss verbessert werden. Wir müssen die Prepark anrufen, weil der Automat vorne nicht funktioniert. Das sind wir einfach schneller.
Sie sind die Kümmerer.
Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Und deshalb haben wir die nach Bremen abwandern lassen können. Hamburg ist ganz klar, dass die Wasserstoffmesse mit dem Thema Wasserstoff, was ja seit gefühlten 6-7 Jahren auch einen Wahnsinns-Hype hat, dass die Wachstumsdynamiken haben, wo ich schon gesagt habe, meine Güte, das dauert nicht mehr lang, dann können wir die nicht befriedigen.
Ja,
und da können wir auch nicht auf eine temporäre Halle.
Ja, ja.
Und wir können doch nicht für 20 Millionen wegen der einen Messe eine Halle auf die Bürgerweite setzen.
Aber eigentlich ist das ja gut. Ne? Also eigentlich ist das traurig, aber es ist auch gut, weil eigentlich müsste jetzt die nächste kleinere kommen, die hier wächst und dann kann sie ruhig gehen.
Genau.
Und immer, wenn immer kleinere kommen, die hier wachsen und dann weitergehen, dann sind alle zufrieden, oder?
Einspruch.
Ah ja, okay. Schade.
Schön ist immer dann, wenn man die gesunde Mischung hat. Die gesunde Mischung hat zwischen...
Stammkunden und neuen.
Nee, zwischen einem eigenen Portfolio, was nicht wandern kann.
Ach so, so wie Fisch und Feines. Ihre Messe, Sie haben die hier angesiedelt.
Oder noch gravierender natürlich die Bremen Classic Motor Show.
Die wollen bestimmt viele haben, ne?
Die würden alle gern mit Kusshand nehmen.
Aber kann man die Ihnen nicht abknöpfen?
Und hat doch Hamburg probiert.
Dann kann man sie mitnehmen. Werden Sie nicht abgeworben? Kriegen Sie nicht ab und zu mal einen Anruf? Ob Sie nicht nach Hamburg oder nach, was weiß ich wohin, Hannover kommen wollen? Mit der Hannover Classic Motor Show?
Naja, erstens mal habe ich sowas wie eine Loyalität.
Es passiert schon, oder?
Dass natürlich gefragt wird, das ist schon klar. Aber das ist dann eher im Verborgenen, es ist dann eher hintenrum.
Ja, ja.
Weil Hamburg sagt, brauchen wir den Bremern Geld geben. Wir haben das größere Stadion und deshalb müssen wir in der Bundesliga natürlich vor den Bremern spielen. Ne? Das ist ja die Gedankenwelt. Und Hamburg hat versucht vor 7-8 Jahren, lange vor Corona, uns mit einer Oldtimer-Messe Konkurrenz zu machen, weil sie das größere Stadion hatten.
Mit der eigenen Oldtimer-Messe, sodass man Angst haben muss, dass die Leute von hier dann da auch dahin gehen. Aber
kläglich
es war nicht
gescheitert.
Weil nicht gut genug?
Nein, weil sie die Märkte nicht kennen. Es ist ja nicht so, dass der mit dem größeren Stadium in der Bundesliga vorne spielt.
Sondern der mit den besten Kontakten.
Der mit den besten Kontakten, mit der besten Mannschaft, mit der besten Firmenkultur und so weiter. So einfach ist es nicht. Bei der Jazz Ahead haben wir genau das Gleiche gehabt. Da hat auch Berlin... Berlin hat gedacht, muss denn diese internationale Messe in dem kleinen Bremen sein? Sowas gehört doch entweder nach Köln, mit einer richtigen Hochschule für Jazz oder nach Berlin, haben es versucht zu kopieren, aber so einfach ist es nicht. sind gescheitert, weil wir natürlich bedingt über unsere Projektleitungen, Projektleiterinnen, Projektleiter die Märkte kennen.
Aber trotzdem muss man immer ein bisschen Angst haben, dass es mal gelingen könnte. Andererseits sind wahrscheinlich die Leute bei der Jazz Ahead, die nach Bremen kommen oder x-mal gekommen sind, verlieben sich ja auch irgendwann in den Standort, oder? Und wollen doch auch gerne wieder nach Bremen zurück, oder ist das nicht so?
Warum ist der Weltwirtschaftsgipfel in Davos?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt.
Weil irgendwann, warum ist irgend so ein komisches Restaurant mitten in der Pampa Niedersachsen so erfolgreich?
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Warum ist der Findorf-Markt größer als der Markt
auf dem Domshof? Über den Findorf-Markt wollte ich auch noch mit Ihnen reden. Ja.
Weil letztendlich, wenn sich irgendwas entwickelt, etabliert hat, dann fährt man nun mal auf die Olivenabholtage nach Willstedt. Mhm. Und es sind halt nicht in Bremen.
Nee, das stimmt.
Und genauso ist es auch mit der Motorshow oder jetzt ganz aktuell weiterer Gedanke, wenn es darum geht, dass man eigene Formate schafft, die einem nicht abgeluxt werden können. Mhm. Dann haben wir im letzten Jahr gestartet mit einem extrem erfolgreichen, noch kleinen Produkt, dem ich eine ganz große Zukunft prognostiziere. Das ist die Logistics Connect. Mhm. Das ist eine Kongressmesse zum Thema Stückgut.
Mhm. Und das ist in Bremen natürlich auch genau richtig, ne? Als Logistikstandort. Nein, gut, das, warum Sie
da hat man eine Gastveranstaltung, die ist ganz klar von Rotterdam abgeworben worden, amerikanisches Unternehmen. Und da haben wir nicht Geld hinterher schmeißen wollen. Die Stadt zu Recht, sowas etablieren wir selbst mit bremischer Kompetenz.
Verstehe. So funktioniert das also. Aber trotzdem ist es natürlich, es ist schon sowas, mit anderen Messen konkurrieren, im sportlichen Wettbewerb stehen, das ist ja auch was einen unheimlichen Ehrgeiz weckt, ne? Dass man A, kreative Ideen hat, aber B, auch guckt, was wir machen können, was wir zu bieten haben, was andere nicht haben. Und dann natürlich auch die Veranstalter anspricht. Das ist doch, darf man ja, ne? Wollt ihr nicht zu uns kommen?
Ja, natürlich, klar.
Da ist auch keiner beleidigt, wenn das gemacht wird.
Nein. Mhm. Auch kein Kollege aus Hamburg. Also wie gesagt, deshalb nochmal, wir Kollegen haben ein gutes Verhältnis untereinander, aber wenn es darum geht, dass wir die Messe machen,
okay,
machen wir das.
Was ich mir gar nicht vorstellen kann, was hier eigentlich gar nicht geht, aber jetzt haben Sie es doch getan, natürlich aus Gründen, Bremen ohne die Hafer. Das geht gar nicht. Auch wenn Sie hinter Hanse Live, und jetzt heißt sie wie, irgendwas mit Herbst, ich habe schon wieder vergessen, aber die Hafer war für mich der Inbegriff der Messe in Bremen.
Sie meinen die Hausfrauen-Fachausstellung?
Genau.
Der
ist die nicht Hafer?
Kurzform war Hafer.
Ja, also ich als ich darf mich gar nicht Bremerin nennen, ich bin ja auch erst seit 1999 hier, aber die Hafer war für mich der Klassiker, das war die Messe. X Schulklassen sind über die Hafer gestromert. Die war ja auch lange sehr erfolgreich. Es war hier voll. Ich kann mich noch erinnern, auch wenn ich irgendwie berichten musste oder so. Es war halt ein Riesen-Wuhling. Dann war es die Hanse Live. Ich weiß, dass die Besucherzahlen zurückgegangen sind. Das wäre ja auch noch eine Frage, die ich hätte. Und jetzt heißt sie irgendwas mit Herbst. Aber es ist schon traurig, finde ich.
Nee. Die Hafer. Da bin ich nicht traurig. Bin ich wirklich nicht traurig.
Die Hafer, das gehört zur DNA der bremischen Messewelt.
Ja.
Wie alt war die eigentlich?
Bitte was nochmal?
Wie lange gab es die eigentlich? Wann war die erste
Hafer? Ich glaube, dass alle diese Hausfrauenmessen irgendwie in den 60er Jahren gestartet sind.
Eine ganz lange Tradition, sonst hieß sie ja auch nicht Hausfrauenfachmesse.
Oder? Ja, genau. Aber da sieht man auch, aus welcher Zeit die kommt. Als irgendwie die.
Ich habe mir da Reiben und sowas gekauft, wenn da so Vorführungen waren, mit wem schnell man Gurken hobeln kann.
Ja, ich habe mir einen Zauberstab dort gekauft. Können Sie aber jetzt noch einen SG-Zauberstab, den berühmten Gemüsehobel, den finden Sie
das gibt's
auch
jetzt immer
auf
noch.
Dem Bremer Herbst natürlich, klar.
Bremer Herbst heißt das jetzt,
genau. Nein, die Zeiten ändern sich ein bisschen. Als ich Kind war, das hat, glaube ich, im Endeffekt auch meine Liebe zu Messen ausgemacht. Ich war noch keine 7 Jahre, da hat mich meine Mutter, meine Tante irgendwie auf die Saarmesse geschleppt. Und wenn ich da
so ein paar
Jahren hinging, war ich ganz happy. Ich habe dann die belgische Waffel gegessen und so weiter.
Ich fand das als Kind auch toll.
Aber als Kind war es so, sie konnten eigentlich guten Wein nur auf der Saarmesse kaufen. Hm. Da gab es keine Supermärkte, da gab es keine Tankstellen. Hm. Da mussten sie schon irgendwie gucken, dass sie dorthin sind. Da gab es keine Shopping Malls und so weiter. Das heißt, dass wir natürlich die letzten 40 Jahre, und das hat natürlich auch die gute alte Tante Hafer gemerkt. Willy Lemke hat mal gesagt, Mensch, die Hafer, die ist wie so eine nette alte Tante. Mhm. Ist eigentlich langweilig, aber man geht trotzdem gerne mal zu seiner Tante.
Ja, na langweilig nicht, sondern halt speziell, ne?
Aber das hat sich geändert. Sie haben natürlich heutzutage 365 Tage Shopping Malls in Bremen und
naja, im Onlinehandel vor allen Dingen, ne?
Der Onlinehandel ist nicht so alt.
Wenn ich wenn ich eine Heizdecke will oder einen Gurkenhobel, dann gehe ich vielleicht zu Amazon, ne? Also das ist das.
Das ist so.
Wenn da sind heute Videos, Vorführvideos, dann.
Genau. Wenn Produkte auf Mehrbranchen Verbrauchermessen austauschbar sind, dann hat die Messe auch auf Dauer keine Chance. Mhm. Deshalb haben alle deutsche Gesellschaften ihre Verbrauchermessen in Hannover, in Hamburg, in Nürnberg, in Saarbrücken, wo auch in Erfurt, alle irgendwie zeitlich reduziert. Wir haben ja damals von 9 Tagen auf 5 reduziert und schärfen jetzt das Programm. Und das machen wir auch im Bremer Herbst. Wir haben ja erfolgreiche Formate, die wir dort weiterführen. Die Hochzeitsmesse ist ein Hammer. Haben sie auf der Hafer nie gehabt. Da sind um die 8000 Menschen irgendwie, die sich, keine Ahnung, über das Kleider, stimmt, Torten, Fotografen, Locations Gedanken machen. Wir haben die Männer geangelt mit der Grillgut.
Ah ja.
Grillen ist ja ein neuer Sport der männlichen Mitbewerber, Bewohner Deutschlands. Das führen wir erfolgreich weiter. Wir machen Gaming und wir machen das im Prinzip wie eine Landpartie irgendwo auf dem Lande, so machen wir es in der Halle. Nein, wir reagieren darauf, wie die Konsumentenwünsche sind.
Da kann man
lange drüber weinen, dass es keine Wochenendausgabe mehr gibt vom Weserkurier. Aber das hat ja auch Gründe. Man muss sich ja auch mit dem Portfolio, was man anbietet, auch immer wieder an der Zielgruppe orientieren.
Ja, das hat jetzt andere Gründe. Aber apropos Zielgruppe, kann man denn mit Messen noch junge Menschen erreichen? Ist das überhaupt noch was? Gehen die da überhaupt noch hin?
Ja, es kommt immer drauf an. Ich glaube, auf eine Wasserstoffmesse, auf einen deutschen Wundkongress, auf.
Ja, das sind ja sowieso Fachleute, ne?
Ja. Also da merken
Würden Sie auf die Idee kommen, auf einen Wundkongress zu gehen als Privatperson?
Gut, aber das ist aber die Frage falsch.
Junge Leute, ja, junge Leute.
Junge Endverbraucher.
Genau, junge, ganz normale Bremer oder meinetwegen auch Niedersachsen, die zu so einer Messe gehen, so Fachmessen, die sich an Fachpublikum wenden, das ist ja klar. Also klar. Da, glaube ich, gibt es ja wahrscheinlich noch sehr viele Betätigungsmöglichkeiten. Wenn man sozusagen Gespür dafür hat, welche Themen in der Luft liegen und wo Leute sich austauschen müssen. Ne? Und
genau, aber, also das ist berufsständisch. Da sind natürlich nur Leute, die in dem Beruf aktiv sind. Egal, ob das Fischhändler oder Pflegerinnen oder Intensivmediziner sind, das ist so. Davon ab, wir merken, dass wenn die Menschen irgendwie unterhalb 12 Jahre sind, dass sie von Vater und von der Mutter mitgeschleift werden und dann ist eine Pause und dann kommen sie selbst erst wieder, wenn sie sind. Mein Junge ist ein Beispiel, der ist 25, der geht mit großer Leidenschaft auf die Grillgut, weil da gibt es Chilisoßen, frag mich nicht, und irgendwelche Töpfe, wo man irgendwas mit brudeln kann oder... Selbst den guten alten Römertopf, der eher aus der Zeit meiner Jugend kommt, den gibt es heute auch.
Das ist dann generationenübergreifend nach Hobby, genauso wie die Bremen Classic Motorschau. Leute, die sich halt für Oldtimer interessieren, die sind da von 15 bis 105.
Ja, aber auch nochmal, der Teufel steckt im Detail. Auch bei der Motorschau haben wir über Jahre extrem viel gemacht, immer mal wieder, um die Zielgruppe auch zu halten. Man muss aufpassen, sie wird auch immer älter, die klassische Zielgruppe, klar. Also haben wir neue Themen mit reingenommen. Sie können hier auch Rennräder kaufen,
ach so, verstehe.
Klassische. Sie können die Ersatzteile für die Rennräder kaufen.
Dann sind wieder Jüngere angesprochen, genau, die gar kein Auto
und
haben wollen.
Selbst Sie wären noch eine Jüngere auf dieser Veranstaltung. Es ist die Generation der Babyboomer, die mittlerweile die Mofas ihrer Kindheit kauft und restauriert und frisiert und fragt mich nicht. Ja. Die haben wir auch. Und wir haben die sogenannten Custom Spikes, die eine Zielgruppe anspricht zwischen 30 und 40. Mhm. Also das ist leider Gottes so. Aber wo ist es nicht? Vielleicht ist es nicht bei der Kfz-Zulassungsstelle. Aber alle anderen im Wirtschaftsleben müssen sich immer wieder bemühen, Zielgruppe zu halten, neue zu gewinnen und so weiter. Mhm. Ein paar Branchen haben Glück. Kaffee, wer hätte vor 30 Jahren, 20 Jahren gedacht, dass Kaffee so ein Trendprodukt wird.
Ja, das stimmt.
You never know. Mhm. Das ist vielleicht eine Ausnahme. Aber und wir merken natürlich auch ganz anderes Thema, betrifft den Ratskeller. Wir merken natürlich Trends, dass junge Menschen nicht mehr so viel Alkohol trinken, wie das meine Generation.
Also deswegen gibt es bei Ihnen viele alkoholfreie Weine?
Ja, könnte ja auch, ein Trend sein. Auch, genau. Auch. Aber das heißt, wir müssen uns immer bemühen. Mhm. Also viele meinen, dass wir im Ratskeller, im Großmarkt, auf der Messe sowas wären wie Hausmeister. Die warten, bis jemand klopft. Mhm. Und dann kommen die rein und wir putzen nachher.
In Wirklichkeit sind sie Trendscouts. Müssen sie jedenfalls auch sein.
Ja, die Wiege, Sie haben eben gesagt, klaue ich. Teilweise ja, klar.
Machen wir ja auch.
Wenn ich irgendwas sehe in England, sag ich, wie geil ist denn das? Oder wenn ich bei Magazine in Frankreich Urlaub kaufe, über Customs bei, bringe ich die mit und nerve meine Preisleitung damit. When you steal, only steal from the best.
Das stimmt.
Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch Aspekte wie die Jazzy Head, die ist nicht geklaut. Mm. Die ist einzigartig. Mm. Ich habe mich nur gewundert, warum denn Geodäten und Mediziner sich jährlich treffen für einen Austausch und Leute aus dem Jazzbereich nicht.
Hören Sie denn Jazz?
Ja, auch. Ich höre gern Musik. Und da der Jazz ja von der Musik abstammt.
Aber ich meine, sind Sie so Jazz-Liebhaber? Oder haben Sie nur eine bestimmte Musikrichtung gesucht, wo Sie dachten, das passt? Oder liegt es daran, dass Sie auch Jazz-Liebhaber sind?
Nein, das hat mir natürlich irgendwie den Zugriff irgendwie, dass ich auch die Fachwelt ein bisschen kannte, schon vorab. Mhm. Aber das geht nicht nach Gusto. Mhm. If you can't be with the one you love, love the one you with. Und natürlich bin ich ein ganz großer Fischliebhaber geworden, seitdem ich die Fischmesse mache.
Verstehe.
Also das ist, man braucht eine gewisse professionelle Distanz. Man kann nicht nur Formate generieren, die einem persönlich gefallen.
Nee, ich dachte nur, dann kennt man sich halt schon ein bisschen aus. Das ist dadurch, dass man irgendein Fachmagazin liest oder so,
aber
dass es so anfängt.
Ein Messemacher, eine Messemacherin muss sein wie ein guter Redakteur. Er muss unheimlich schnell verstehen, um was es geht. Und die Essenz rausziehen. Mhm. Das ist eigentlich der Kern unserer, auch andere Themen, zu denen ich vorher, das Thema Logistics Connect, hatte ich vorher nie, ich bin kein Logistiker.
Und das Tolle an unserem Beruf ist, weil dadurch lernt man unheimlich viel dazu, von Sachen, von denen man vorher überhaupt nichts wusste.
Man
wusste
gar nicht, dass sie existieren. Hat man einen besseren Überblick als der Unternehmer aus dem Bereich.
Und das würde ich jetzt von mir nicht
aber
sagen.
Aber nicht Durchblick.
Das würde ich von mir jetzt nicht sagen, aber immerhin lernt man unheimlich viel dazu.
Genau.
So, jetzt kommen wir mal nochmal zu dem Interview in Findorf gleich nebenan, was schon ein paar Jahre her ist. Da ging es vor allen Dingen auch um den Findorf-Markt.
Ja.
Da war eine Idee, von der ich nichts wusste, aber auch nicht weiß, ob sie jemals ausprobiert worden ist, obwohl ich sie toll fände, ein Shuttle-Service hier von der Messe, wo die ganzen Parkplätze sind, zum Findorf-Markt. Ist daraus was geworden?
Nein.
Warum nicht?
Weil der Probelauf auch gar nicht so dazu geführt hat. Wir haben das Problem.
Ach, schade.
Ja.
Ich habe gedacht, Sie machen das, dann würde ich sofort mitmachen.
Aber keine Ahnung. Dem Kunden
und
vor allem der Mitarbeiterin sind manchmal die 800 Meter oder 600 schon zu weit.
Mhm. Weil die Idee fand ich wirklich gut.
Wir hatten einen Probelauf gemacht. Mhm. Ich habe allen Beschickern, also die Burschen, die da Gemüse und Fleisch verkaufen, und allen Mitarbeiterinnen angeboten, ihr braucht nicht den Besucher den Parkplatz zu klauen.
Mhm. Parkt hier, wir fahren euch rüber.
Er kriegt es umsonst.
Mhm. Nee. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Der Probelauf. Ich habe natürlich samstags ein Parkhaus geparkt und habe gesagt, jetzt gehst du mal zu Fuß. Ich bin schnell gegangen, ich gebe es zu, 8 Minuten. Aber in 10 Minuten sind sie von hier am Findorf-Markt.
Mhm.
Das heißt, die Mitarbeiterinnen, der Standbetreiber, die haben nach wie vor Parkplatz geparkt, sodass der Kunde schauen muss, wo und so weiter.
Ja, das ist ein bisschen Manko, ne? Weil der ist ja so weit beliebt, also in ganz Bremen, nicht mit Findorf hat das ja gar nichts zu tun. Alle, die fußläufig sind, die haben halt Glück, aber die anderen, die sieht man ja auch, wie die mit den Autos da rumkurven.
Ja, ist in der Tat ein Problem, es wird ein Stück gelöst. Das Rewe, also Jan-Reiners-Platz und Findorf-Markt, kommen gut miteinander aus.
Ach so, die sind da großzügig, die Rewe-Leute, dass man da
parken kann. Nein, da haben sie ja 1,5 Stunden Möglichkeit.
Ach so, dann geht das.
Ist ja mit Nummernschild erkennen.
Ah ja, verstehe.
Und wie viele Leute gibt es, auch wirklich Leute, die bei Ihnen schon in Interviews waren, die morgens ihre Hemden abgeben in der Reinigung, ins Auto legen, dann schnell auf den Findermarkt und zurück. Also das lindert das Problem ein bisschen. Und man muss auch sagen, dass wenn man nicht irgendwie 25 Kilo Kartoffeln kaufe, das war eigentlich mit ÖPNV und Busse, mache ich das ja auch samstags.
Ja, ja, auf jeden
wahnsinnig
Fall.
Schnell. Gut, ich habe das Privileg, ich wohne in Findorf.
Am Weidedamm seit 15 Jahren. Also nicht seit 15 Jahren, nee, sondern
25.
Seit 25 Jahren. Genau. Habe ich auch gelesen, stand da auch nämlich drin. Genau. Und dass Sie gerne wandern und Radfahren, Radsportfan sind. Radsportfan heißt selber fahren oder zugucken? Aber hier stehen, können auch die Zuhörer nicht sehen, zwei Fahrräder, zwei Rennräder im Büro. Mit welchem sind Sie gekommen, mit welchem fahren Sie weg?
Zwei legendäre, das hintere große hat Ed Kröger gehört, berühmter Jazz-Posaunist hier aus Bremen. Der hat es an Uli Beckerhoff, ehemaliger künstlerischer Leiter von der Jazz Ahead, für 50 Mark verkauft.
Es hat auf jeden Fall einen Platten.
Ja, weil ich habe die Luft nicht aufgepumpt. Mhm. Gebe ich zu, ist ein Eingangrad. Könntest du auf der Bahn fahren. Toll, weil in Bremen gibt es keine Berge, außer den Müll und den Schuldenberg.
Aber Sie benutzen das doch nicht, oder?
Ich habe zu viele. Ich habe ein paar, die benutze ich.
Wie viele haben Sie?
12, 13, 14.
Das, was den anderen die Oldtimer sind, das sind Ihnen die Rennräder.
Kriegen Sie mehr auf einen Quadratmeter.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
Und
ist
schön.
Kann man auch unter die Decke hängen.
Und es ist schöner als, ich bin ein großer Motorradliebhaber, aber in Bremen Motorradfahren macht keinen Spaß.
Weil keine Berge, keine Kurven.
Ja, das auch, aber wir reden über eine Stadt. Ich bin viel schneller mit dem Fahrrad. Mhm. Ist cool. Und das zweite ist ein Peugeot-Rennrad. Das habe ich vom Erstbesitzer gekauft. Der ist in den 50er Jahren damit zur Schule geradelt. Der hat es dann seinem Sohn gegeben, seinem Enkel gegeben. Und es ist ein Peugeot-Rad aus den 50er Jahren, was ein Profi-Rennrad war.
Auf jeden Fall sind es zwei Ausstellungsstücke quasi.
Könnte man so sehen.
Das ist Kunst, ne?
Ja.
Kunst im nicht öffentlichen
angenehm.
Raum.
So ja, ist genau. Es. Das erfreut mich täglich.
Ah ja. Ja. Und wo ist Ihr Fahrrad, mit dem Sie gekommen sind? Steht hier irgendwo?
Ich habe eins im Fahrradparkhaus unten stehen. Das ist mein Dienstrad. Und dann habe ich Bürgerweide Weidedamm hinten bei mir.
Da sind dann die zum Schnellfahren noch? Das ist das normale Stadtrad oder was ist der Unterschied zwischen den Rädern?
Die Räder, die ich habe, die sind alle irgendwie 20, 30 Jahre alt.
Ach so.
Weil es macht mir Spaß, ich fahre gern die alten Dinger. Das macht in Bremen wirklich keinen Unterschied.
Aber es ist nicht so, dass Sie morgens überlegen, heute nehme ich das und das aus den und den Gründen, weil es regnet, weil es weiß ich nicht, was
ist. Nein, weil da kommen meine Jungs meistens schon mir zuvor. Wenn die einen Platten haben, dann nehmen die meinen.
Ach so, ja, gut, wenn sie genug haben, dann ist ja egal.
Ne? So ist die Gedankenwelt meiner Söhne.
Verstehe.
Ja.
Ich habe das schon gehört von Kindern, die auch die leeren Milchtüten wieder in den Kühlschrank zurückstellen.
Ja, genau. Sehr gut.
Findorfmarkt, dann war auch ein Thema Öffnungszeiten des Findorfmarkts, wo es offensichtlich, weiß ich nicht, ob das nur ist, Beschwerden gibt, dass die bis um 14 Uhr eigentlich geöffnet hat, um 13 Uhr anfangen einzupacken. Das ärgert Sie auch oder hat Sie damals geärgert? Da war aber die Frage, ob die wirklich schon um 6 Uhr anfangen müssen. Das ist so wirklich die Frage. Also ich bin ja oft auf dem Bänkemarkt, ne, Bänkestraßenmarkt da, auf dem Kleinen, weil ich da um die Ecke wohne. Die müssen ja schon sehr früh anfangen, das ist ja so. Aber dass die Kunden kommen, so um ab 8 würde ich mal sagen, geht's da so, werden alle langsam wach. Aber am Samstag könnte man sich schon vorstellen, dass man noch ein bisschen in den Nachmittag zieht, ne? Weil viele Leute da auch morgens lange schlafen und bis sie sich dann, dass sie eher gegen Mittag dann anfangen, einkaufen zu gehen. Warum ist das keine Option beim Findorfmarkt, der doch so erfolgreich ist?
Drei Aspekte. Mhm. Wenn Sie Bänkeplatz sind, kennen Sie Truhe recht gut. Nehme ich mal an, der große Gemüse-Apfelhändler, der ja dort mit seiner Schwester ist. Gerade so ein Gemüsestand dauert gefühlt 2 Stunden. Bis
das Aufbauen?
Das Aufbauen.
Ah ja, verstehe.
Also wenn Sie dann nur mit Ihrem Mobilchen da ankommen, Pralinen verkaufen und die Tür aufmachen, ist das schnell. Mhm. Aber wir haben Aussteller, die brauchen an die 2 Stunden, bis die das ganze Zeug drapiert haben. Mhm. Deshalb kommen die oft um 4 Uhr oder um 5 Uhr auf den Großmarkt, kaufen das Zeug ein und fahren dann weiter, egal nach Huchting oder wo auch immer. Oder wie gesagt, brauchen dann als Gemüsehändler in der Regel 2 Stunden. Wenn die um 6 Uhr auf dem Findorfmarkt ankommen, dann ist um 8 Uhr tutto completi. Mhm. Die eigentliche Öffnungszeit ist, glaube ich, auch ab 8. Aber wenn Sie auf dem Findorfmarkt, was ich zugegebenermaßen nur an Weihnachten, Heiligabend mache, da bin ich so ziemlich der Erste.
Damit es nicht, weil es sonst so voll wird.
Weil es sonst wahnsinnig voll wird. Das ist so. Es dünnt sich aber nach hinten aus. Hm. Das ist so. Die Besuchsschwerpunkte liegen, glaube ich, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, ja. 12 Uhr, samstags um 13 Uhr. Da ist noch was los, aber da haben sie vieles. Gibt es auch keine Schlangen mehr.
Na, weil die Leute sich natürlich dran gewöhnt haben, ne, und wissen, dass sie dann um 14 Uhr dann nicht mehr antanzen müssen.
Ja, könnte man so sehen, aber es ist natürlich auch, sie müssen überlegen, dass das Leben eines Anbieters, der wirklich früh schon...
Ja, bevor, der hat dann schon um 3 Uhr angefangen, ne, der Tag. Ja, ja,
das der hat schon eingekauft.
Ja, ja, das stimmt.
Also von daher... Ist das eine Schwierigkeit für die Beschicker heutzutage, dass nicht alle Menschen in der Familie das Geschäft so weitermachen wollen. So eine Art, eine gewisse Härte.
Naja, und andererseits, also einerseits verstehe ich, dass das Interesse danach ist, andererseits ist ja auch so, dass man sagt, wie bei vielen anderen Sachen auch, es gibt ja Zeiten von 8 oder wahrscheinlich von 7 bis 14 Uhr, dann kriegst du doch mal geregelt, in diesen 7 Stunden dahin zu kommen.
So ist das.
Oder lass es bleiben. Ne?
Logisch.
Mhm. Also ich merke das auch, sagt ja heute kein Mensch mehr, was
ist. Ja, so. Aber ich merke das auch, dass ich samstags ein besserer Käufer bin als die Woche über. Mhm. Ich weiß, dass wann der Findorf-Markt geöffnet ist, aber ich sitze dann zu Hause und denke, oh, Schmorgurke. Aber dann ist halt Montag, kriege ich keine Schmorgurke. Und Dienstag, nee, da kannst du nicht. Und dann ist irgendwie, also am Wochenende ist man frei.
Ja, ja, klar.
Bei den privaten Aktivitäten. Die Woche über ist man oft an Termine gebunden oder wie auch immer. Klar. Und Thema Findorf. Der Findorf-Markt ist Dienstag, Donnerstag ein Findorfer Markt. Mhm. Der ist samstags.
Auf jeden Fall, ja, ja. Der Findorf-Markt ist ja auch so schön, also der hat ja irgendwie, die Atmosphäre ist halt irgendwie schön mit den Bäumen und so. Hm. Meine Frage ist, warum ist der Grünmarkt auf dem Domshof, der krankt an irgendwas? Samstags ist es auch ein bisschen anders, aber in der Woche montags ist ein sehr trauriges Bild. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also als Besucher würde ich denken, komisch, anderswo. Ich meine, jeden Tag ein Grünmarkt ist natürlich auch was, aber trotzdem ist es... Da ist ja schon viel drüber geredet worden, ist viel erwogen und verworfen worden, feste Stände wie auf dem Viktualienmarkt und was weiß ich. Woran liegt das? Das sind die Leute, geben die da kein Geld mehr aus oder warum?
Naja, der große Unterschied ist, wenn Findorf in Niedersachsen läge, wäre es eine Kreisstadt. Es leben 28.000 Menschen in Findorf.
Ja, aber ich als...
Wie viele Menschen leben in der Innenstadt?
Aber da geht man zum Arbeiten ja hin, ne? Wie viele Leute sind in der Innenstadt? Also wenn ich zum Findorfmarkt gehe, obwohl ich in Schwachhausen wohne und im Bänkeplatz einkaufen könnte, was ich brauche, weil da kriegt man was, würde ich aber nie extra am Samstag wie in anderen Städten auf den Grünmarkt zum Domshof gehen. Ich würde immer eher, obwohl der Weg ungefähr gleich weit ist. Ne?
Ja, ist richtig. Aber das liegt einfach daran, dass... Wochenmärkte natürlich immer ein Grundrauschen haben müssen von den Menschen, die in der Umgebung leben.
Die leben von Stammkunden mehr als von welchen, die einfach mal so da vorbeikommen und dann was kaufen.
Das habe ich schon. Der Tourist, der über den Domshof geht, das ist alles nett, aber der kauft ja nicht irgendwie Schmorgurke.
Nee.
Das ist ja genau wie mit, wenn wir beide nach Freiburg fahren würden. Natürlich gehen wir über den Markt und freuen uns. Oder ich kenne das aus dem Urlaub von früher. Hast du früher Urlaub gehabt, warst in irgendeiner komischen Unterkunft und hast total gestaunt bei den Märkten, konntest auch nichts kaufen. Mm. Und seitdem haben wir
bekommen... Doch, Gewürze.
Ja, Gewürze, ja. Seitdem, letzter Urlaub vor Corona in der Bretagne, war ich jeden Tag auf dem Wochenmarkt, weil ich auch eine Bude hatte, wo ich kochen konnte. Aber das heißt, der normale Tourist,
ja, das stimmt,
der ist nicht kaufaktiv.
Aber als ich nach Bremen gekommen bin, war der Grünmarkt, also war der Markt auf dem Domshof noch anders als heute natürlich.
Der war noch ein bisschen stärker. Ich hatte einen Fleischer, der, was ob Sie den kennen, der ist vor Jahren gestorben. Wegen dem bin ich Samstag darüber, weil der so bestimmte Sachen hatte, die ich sonst nicht gekriegt hatte. Das heißt, auch hier schafft das Angebot natürlich auch seine Nachfrage. Es ist so, es gibt ja bestimmte Menschen aus Bremen, die fahren selbst in die Berliner Freiheit, weil dort ein Händler ist.
Ja, ach, das
ja,
weiß ich gar nicht. Ein,
auch jemand, der diese Kochbücher, die internationalen Grünkoch-Kochbücher geschrieben hat, der das macht. Aber das hat ein bisschen abgenommen und es liegt natürlich auch vielleicht an der nicht immer vorhandenen maximalen Attraktivität der Bremer Innenstadt.
Ja.
Klar.
Da wollte ich noch mit Ihnen drüber reden. Ich wollte noch fragen, ob eigentlich sozusagen das, was den Hauptbahnhof in die Schlagzeilen bringt, ob das hier auch nach in den Norden ausstrahlt, weil der am Elefanten, da hat sich auch die Drogenszene verfestigt oder ist dahin getrieben worden, kann man ja auch sagen. Das kriegt man ja auch mit. Aber ist das hier auch so? Schwappt das hier rüber? Werden hier viele Autos aufgebrochen und so? Ich kenne mich da gar nicht aus. Beschaffungskriminalität?
Also wir haben drei Probleme gehabt. Wir haben ein Problem gehabt natürlich bei der Belegschaft, dass wir nicht nur Frauen, auch Männer haben, die im Winter, wenn es länger dauert, länger gearbeitet wird, wo wir Probleme haben, wie gehen die mit bestimmten Sachen um?
Und ist das besser geworden oder...
Also ich glaube, das schwankt immer so ein bisschen. Mhm. Wir haben es teilweise besser hingekriegt. Was heißt wir? Da sind wir halt darauf angewiesen mit den zuständigen Stellen, dass da irgendwie für Ordnung gesorgt wird. Wir können ja nur auf dem Gelände aktiv werden, wenn wir Menschen haben, die in den Aufzügen zum Parkhaus übernachten.
Ach, das gibt's auch?
Hat es auch gegeben, klar. Mhm. Und wir hatten auch vor... Unter Corona, als das Parlament Bremens bei uns hier getagt hatte, haben ja viele Menschen, fragen Sie mich nicht, wer da wen vertrieben hat. Also Leute, Obdachlose, wurden irgendwo in bestimmten Viertel vertrieben. Mhm. Schwuppdiwupp, so ist das ja. Mhm. Die gehen ja nicht weg dadurch. Mhm. Dann tauchen die an anderer Stelle auf und haben dann bei uns übernachtet. Also auf dem Gelände gehen wir der Sache nach, dass wenn wir Kongresse haben, um Leute nicht zu irritieren, dass wenn die in ihr Auto gehen wollen. Und natürlich müssen wir auch gucken im Parkhaus mit Warnschildern, bitte beachten Sie, dass Sie keine und so weiter. Also ich sag mal, es ist nicht unerträglich. Jetzt will ich auch nicht sagen, es ist alles super.
Aber man kriegt es schon mit, ne? weil die Szene hat sich ja nicht nur verfestigt, sondern auch vergrößert. Das ist ja in allen Großstädten so, dass gerade Crack zu einer großen... Also einfach mehr es gibt einfach mehr Drogenabhängige und die eben, und Crack scheint ja eine ganz besonders schlimme Art von Droge zu sein, weil die so stark abhängig macht und sehr unheimlich viel Geld erfordert, also deswegen auch viel Beschaffungskriminalität.
Also ich könnte jetzt ja sagen, da muss der Staat mal unbedingt oder so, wir müssen hier drauf achten, wenn wir als Bremer, wir sind ja nicht eine private Gesellschaft, die da so ein Zeug macht. Wir wollen ja Gäste hier aus aller Welt irgendwie einladen, die dann gerne jedes Jahr nochmal kommen. Mm. Egal, ob das die DSAG ist, ob es die Ärzte sind oder was auch immer. Ich selbst gehe ja häufig durch den Bahnhof, auch abends. Natürlich, wenn ich einen Innenstadttermin habe, der bis 21 Uhr dauert, oder bis 22, dann fahre ich mit der 7, fahre ich irgendwie zum Hauptbahnhof und mit der 27 fahre ich dann nach Findorf. Natürlich merkt man, wo die 27 abfährt, dass man mit vielen Menschen zu tun hat, die
Probleme haben,
obdachlos, der Nordausgang, die betteln.
Sieht man auch, dass am Nordausgang sieht man ja auch Menschen, die
da bin ich seltener nachts. Also ich bin
meistens, das sieht man aber auch tagsüber vorne an diesen großen Steinen. Da sitzen halt viele. Viele, das ist halt direkt am Park und so. Also ich finde es jetzt auch nicht unerträglich oder so. Ich denke nur, alles, was rum und dem Hauptbahnhof ist, und das gehört nun auch mal dazu, dass das natürlich, dass sie das mitkriegen, ne? Und dass sich das auch verändert hat.
Das hat sich verändert. Und natürlich wäre es da wünschenswert, dass Bremen da als Gemeingewerbe da irgendwie halt versucht, Linderung, Besserung oder irgendwie, das ist natürlich klar.
Das ist halt schwer, ne? Ich habe neulich eine Reportage gesehen aus Köln. Da ist der Neumarkt sozusagen der Hotspot, wo auch schwierig, was man da alles versucht. Und da hat man sich irgendwie an der Schweiz orientiert. Da geht es vor allen Dingen um Drogenkonsumräume. Aber das probiert man ja mit der Friedrich-Rauers-Straße. Aber man kann die Menschen nicht vom Hauptbahnhof irgendwie, von den Hauptbahnhöfen, offensichtlich scheint das immer Hotspots zu sein und zu bleiben. Was gibt's denn neu, also in den letzten 25 Jahren oder bald 25 Jahren, was waren denn so die Tops und die Flops, Messen, die Sie, also über die erfolgreichen Messen haben wir ja schon gesprochen, da gibt's noch viel mehr, es sind ja nicht nur die, wo haben Sie sich vertan, wo haben Sie gesagt, das könnte was werden und dann war nach einmal schon wieder Schluss, können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, natürlich, klar.
Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Es gab zwei Veranstaltungen, die hatte ich geerbt. Mhm. Die hatten keine Chance, die habe ich dann relativ schnell eingestellt. Das eine war die sogenannte Mittelstand Online.
Ach, die kannte ich gar nicht.
Immer. Da wurde immer argumentiert, der Mittelstand hat es nötig, dass er sich um Online kümmert.
Das stimmt auch.
Ja, trotzdem nicht, aber wenn es der Mittelstand anders sieht, wir können ja nicht mit erhobenem Zeigefinger.
Nee. Aber das war mal ein totales Trendthema.
Ja.
Auch die Handelskammer Vorträge über Vorträge, dass man das sich Mittelständler dann, irgendwie digitalisieren müssen.
Ja. Und das zweite Thema war gewesen, der sogenannte Deutsche Außenwirtschaftstag. Das war auch irgendwie ein Totgeburt, weg damit. Dann hatte ich vor, das war keine Erfindung von mir, das war ein Spin-off aus dem, Spin-offs macht man auch gerne, wenn du irgendwas wächst, Mensch, kannst du irgendwas rausgliedern. Mhm. Und dann hatten wir gedacht, Mensch, wenn das mit den Motorrädern, Fahrrädern, Autos, alte Dinger so gut klappt, dann machen wir das auch mit Booten.
Ach ja.
Und haben wir die Bootfit gehabt. Mhm. Die
An die
war
kann ich mich erinnern, ja.
Schön. Aber die ist nicht nach vorne gewandert. Die klebte immer bei ihren 8000 Besuchern, war dann ökonomisch schwer. Und das haben wir dann nach Hamburg verkauft.
Ah ja. Ach, das kann man auch verkaufen?
Ja, genau.
Was verkauft man denn da? Die Kontakte? Die Idee? Kann man die kann man da kopieren?
Ja, man kann zuerst mal die Marke verkaufen, die Markenrechte, die eingetragenen
Den Namen Bild, und so weiter.
Marke. Ah.
Und das ist ja auch ein gutes Geschäft.
Jo, genau.
Ich meine, das wird nicht alles aufwiegen, aber trotzdem ist es immerhin noch was verwertet. Ne?
Genau.
Was ist mit dieser Bottle? Gibt es die noch?
Den Bottle-Markt, den gibt es noch.
Ja. Ah ja, den gibt es noch.
Dann hatte Hamburg aber vor Corona, die haben das gerne gekauft, weil sie das in ihre Bootsmesse integriert. Also die haben eine Bootsmesse, eine neue Boote gehabt. Dann haben die gedacht, Mensch, wie geil ist denn das? Da kann ich auch noch eine Halle machen für alte Boote, Lacke und so weiter. Dann kam Corona und dann ist deren Bootsmesse weg. Erstens. Zweitens, wir hatten, das wissen Sie, ja auch die Leben und Tod gehabt. Die bestimmt gesellschaftspolitisch ein wichtiges Thema betreut, aber die man auch nie irgendwie in Richtung ökonomisch befriedigend kriegen. Die haben wir verkauft an Marktführer im Bereich der Bestattung.
Da haben wir drüber berichtet, deswegen
bin
ich
mich
da nicht dran. Gut, da würde ich jetzt in meiner Freizeit vielleicht auch nicht hingehen, auch wenn es Quatsch ist, weil warum soll man sich damit nicht befassen? Ne? Aber trotzdem... Als normaler Mensch würde ich, glaube ich, nicht am Wochenende auf eine Leben- und Todmesse gehen.
Ja, gut, aber das lag auch daran, dass natürlich der deutsche Hospizbereich irgendwie mit 80.000 Ehrenamtlichen, das heißt, es läuft ja ehrenamtlich, egal ob sie Trauerarbeit in Bremen machen oder ob sie Hospize für Kinder haben, viel im Hospizwesen ist ja von Ehrenamtlichen und die. Also das muss man immer wieder machen. Ich will jetzt nicht so mit amerikanischen Weisheiten kommen, dass jedes Produkt sich nach vorne entwickelt, ist ja Kappes. Aber trotzdem müssen Sie schon gucken, dass Sie so eine kritische Größe kriegen. Sonst haben Sie immer Angst.
Mhm.
Und Sie müssen ja auch überlegen.
Angst, dass es unterm Strich eine schwarze Null, sondern eine
Das ist irgendwann, da brauchen Sie nur ein Windchen zu gehen und dann kollabiert sie.
Mhm.
Und Sie müssen ja überlegen, am liebsten machen wir natürlich Veranstaltungen, die gesamten Hallen füllen. Warum machen wir das? Weil sonst ist ja scheiße. Da habe ich in der Halle 7 irgendwas und in der Halle 6. Und dann habe ich aber die anderen freistehen oder muss ich was anderes machen, kann ich wachsen. Also das Schönste ist immer eine Kombination zwischen Karawanen, Reiselust, Fisch und Feines. Belegt alles.
Mhm. So Kombi-Messen quasi.
Genau, ja, auch weil der Kunde natürlich.
Dann hin und her wandern kann.
Weil der Kunde auch irgendwie, der besucht ja nicht alles. Aber es ist halt wie ein Kaufhaus. Ein Kaufhaus, wo es dann auch eine Papierabteilung gibt und vielleicht gibt es auch eine Kochabteilung, finden sie immer cooler. Oder einen Wochenmarkt, wo sie viele Gemüsehändler und viele Fleischer haben, gehen sie einfach lieber hin, als eine, wo es nur einen Fleisch und einen gibt.
Ja, verstehe. Sie machen Gewinn, die Messe?
Nee, also in dem Sinne nicht.
Der Gewinn ist der Profit für Bremen, dass so viele Leute kommen.
Ja gut, Profit würde ich es nicht nennen. Das ist, glaube ich, irgendwie je nachdem Profit. Also das wäre ja Gewinn, wäre ja Umsatz minus Kosten.
Ja.
Wir kriegen, wir machen insgesamt 30 Millionen Euro Umsatz am Markt über einzelne Eintritte, Vermietung und so weiter. Und kriegen dann 6 Millionen noch von der Stadt, vom Land, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Profit meine ich, dass die Menschen nach Bremen kommen, guten Eindruck haben und ihr Geld hier in Hotels und der Gastronomie lassen.
So ist es.
Wird das denn direkt gegengerechnet oder ist das sowas, wo man sagt, wir wissen, dass das für Bremen gut ist? Gäste sind Gäste.
Also wir rechnen es nicht jedes Jahr.
Aber es wird schon gerechnet, wie viel Geld die Leute hier lassen. Ne?
Ja. Also wir hatten vor vielen Jahren noch ohne die ÖVB-Arena, ohne Ratsgelände, ohne Großmarkt. Hatten wir mal eine Studie anfertigen lassen, das hat auch ein bisschen was gekostet, weil da muss ich dran sein, er macht das. Und da sind wir wirklich nachvollziehbar gekommen auf eine, Sie sagen Profit, ich sage Umweg Rentabilität. Das ist der Fachbegriff.
Sie sind der Volkswirt, ich bin nicht.
Und da hatten wir etwa 80 Millionen Umweg Rentabilität per annum gehabt, wovon 75% irgendwie in der Region bleiben. Woher kommt das? Ja, nicht nur der Kunde, der hier eine Flasche Ratzkellerwein mitnimmt und weiß der Teufel in Restaurant essen geht, das sind ja auch die ganzen Leistungen wie die Zäune, wie der Teppichboden, Messeraufbau und das Catering, was damit initiiert wird. Wir machen das nicht jedes Jahr. Ich mag es auch nicht jedes Jahr machen, weil ich auch mal spöttisch sage, die Leute, die jedes Jahr so eine Umwegrentabilität aufstellen lassen, sind meistens die erfolglosen Messegesellschaften.
Verstehe.
Die immer nur nachweisen wollen, wie viel sie in der Stadt bringen. Aber das ist schon so.
Gibt es da jemanden, der sagt, 80 Millionen reicht mir nicht, sollen 100 werden? Frau Vogt zum Beispiel?
Ja, das bin natürlich. Frau Vogt war ja lange Zeit die Aufsichtsratsvorsitzende gewesen. Seit der letzten Legislatur ist es ja Staatsrat Stürnberg. Natürlich.
Sagt er Ihnen, es sollen 100 werden?
Na, so hat er das nicht. Nee. So plump sagt er nicht.
Er macht es ein bisschen eleganter.
Wie Konstantin Wecker, genug ist nicht genug.
Achso, aber das ist schon klar.
Ja.
Dass sie wachsen sollen.
Ja.
Kann die Messe wachsen?
Ja, sie kann wachsen. Wir sind die letzten 25 Jahre sehr stark gewachsen. Mhm. Von 0
auf
jetzt.
Auf 100?
Ja, vorher war ja.
Nee, auf 90. Weil sie können ja noch ein bisschen wachsen.
Ihre geliebte Hafer.
Ja, und immerhin.
Genau, das war's. Aber die haben ja nicht selbst gemacht.
Ja.
Also von daher ist ja auch über das neue Portfolio, über die Mischung zwischen eigenen starken überregionalen Produkten.
Eine Halle ist dazugekommen in den 25 Jahren.
Eine Halle 7 ist dazugekommen, genau. Die ÖVB-Arena ist vergrößert worden.
Stimmt.
Der Übergang ist gebaut worden.
Stimmt, da ist die Architektur der Halle noch beschädigt worden. Die Taue sind weg. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo Sie es sagen.
Sehe ich gar nicht.
Nee, ich sehe es auch nicht, aber ich weiß es, weil ich kann mich an die Berichterstattung erinnern.
Ich kann mich auch daran erinnern.
Das war schon lange her, ne?
Ich habe damals aus Erfurt und konnte nicht verstehen, warum man wegen...
Da. Na, der Architekt war ja vor allen Dingen hochbetagt, ne? War vor allen Dingen... Dann kann ich mich erinnern, als ich nach Bremen gekommen bin, da wurde noch über den Klangbogen gestritten, weil der so teuer war und nicht mehr klingt. Aber der klingt ja schon ewig nicht mehr. Ich weiß gar nicht.
Ich habe es noch gehört.
Sie haben es noch
gehört? Den Gebirgsbach.
Das können Sie...
Das Rauschen.
Kann man später noch seinen Enkeln erzählen. Das war ja auch teuer, aber das war auch sowas, was heute in Extra 3 landen würde, der Klangbogen,
wenn ich mehr klingt. Aber da sind Sie auch irgendwie die Diskussion mit der Bremer Innenstadt. Also klar, eine gewisse Architektur hat Bedeutung, aber ich glaube noch nicht, dass über irgendwie einen Klangbogen hier wir einen Gast mehr kriegen würden.
Nee.
Also das ist vielleicht...
Aber trotzdem ist er ganz schön, muss ich sagen. Also einfach so die Stelen. Und die Architektur der Stadthalle ist grandios, oder? Oh, ich finde das toll.
Ich habe mich dran gewöhnt.
Ach, Sie mögen das gar nicht?
Ich war ein bisschen irritiert, als ich kam. Ich kam aus Erfurt und das war alles so aus einem Guss.
Hm. Nee, das ist hier eben gar nicht.
Und das hat mich am Anfang so ein bisschen orientiert. Da gab es die Stadthalle, okay. Dann gab es ein
das Kongresszentrum mit diesem furchtbaren Aufgang. Oh, ich finde das ganz schlimm.
Mit rosa.
Ja, schrecklich.
Altrosa, müssen wir mittlerweile sagen. Da gab es irgendwie die Messehalle 4 bis 6. In so einem komischen Grün, okay.
Ja, stimmt, das ist gar nicht aus einem Guss.
Also von daher ist das schon aus. Ich gebe ja zwei außergewöhnliche Sachen. Das architektonisch sind andere Messeorte, nicht immer, aber häufig aus einem Guss. Sind wir nicht. Wir sind eine Perlenkette an unterschiedlichen Stilrichtungen. Mhm. Erstes Thema. Zweites Thema, Sie haben Freimarkt gesagt. Wir sind Deutschlands einzige Messe, die im Viertel vom Jahr keine Messen veranstalten kann. Mhm. Das vergessen wir ja immer. Mhm. Also von daher, genug ist nicht genug, alles toll. Aber irgendwie im Oktober brauche ich nichts zu vermieten. Stimmt. Und zur Osterwiese brauche ich auch nicht großartig zu vermieten.
Haben dann hier eigentlich alle Zwangsurlaub? Nee, Sie müssen ja vorbereiten.
Nein.
Das wär Quatsch.
Nein, ich glaube, wenn die Zeitung bei Ihnen gedruckt wird, dann können die Redakteure schlafen. Aber ansonsten muss alles vorher gemacht werden. Natürlich, logischerweise.
Ja, es war ein Denkfehler.
Nein, ein Denkfehler. Von Ihnen habe ich auch was gelernt.
Ja?
Ja, dass Redaktion schnell gehen muss. Ich war immer Gast bei der Redaktionskonferenz bei Ihnen. Und da habe ich gelernt, früher habe ich immer gedacht, Mensch, Fehler. Und da habe ich gemerkt, wenn man täglich produziert, dann muss produziert werden. Da kannst du nicht permanent, wenn einen Tag später...
Man soll schon, aber man übersieht die Fehler dann auch. Das ist echt furchtbar.
Nein, man muss auch, trotzdem wenn man schnell ist. Ist nun mal so. Ja. Wir können ja nicht eine Kultur von 100% haben. Wir können 100% anstreben, 120%.
100% muss man sogar anstreben, finde ich.
Also das ist schon das Besondere an diesem Gelände über die Architektur. Ich habe mich daran gewöhnt, ich will es auch nicht niederreden. Und im Endeffekt glaube ich, das ist ja der Vorteil von so einer nüchternen Messehalle. die sind ja absurd nüchtern. Mhm. Und die leben ja von den Inhalten. Mhm. Und was mich einmal total stolz gemacht hat, eine Woche hatten wir die Space Tech, Sie erinnern sich, mehrfach berichtet. Europäische Länder treffen sich hier, Raketen und technischer Kram, von dem ich keine Ahnung habe. Da hauen die ab und die nächste Woche haben sie Dreschmaschinen, Landmaschinen, Bölcher, Traktoren, Landvolk hier. Wie geil. Also das heißt, diese sind total wandlungsfähig. Sie müssen auch. Eine Messehalle muss Neutralität bieten. Sie muss einmal dem Ultima-Fan Großes bieten, dem Mediziner die Woche drauf was bieten. Und das, deshalb leben Messehallen mehr von dem, was ist da drinnen, als was ist da draußen.
Meine letzte Frage ist, gibt es denn schon Pläne für neue Messen? Können Sie uns schon was verraten? Oder ist es überhaupt gar nicht die Zeit und der Zeitpunkt, um neue Messen zu starten?
Nein, also den Zeitpunkt gibt es immer. Manchmal verpasst man die Zeitpunkte auch, weil man sich dann nicht die Gefolgschaft organisieren kann, die es dann braucht. Und dann ist es ein Allerweltsthema und dann brauchst du auch keine Messe mehr draus zu machen. Ich würde es andersrum formulieren.
Oder gibt es Themen, wo Sie dran arbeiten, sozusagen?
Also Thema Nummer eins, das habe ich eben erwähnt, das ist schon ein Jahr alt, ganz anders alt. Das Thema maritime Wirtschaft, Stückgut ist Wahnsinn. Da sage ich, wir haben so viel Kompetenz und vor allem, was die Häfen betrifft. Wir haben auch den besseren Hafen im Bereich von Stückgut. Wir reden nicht über den Container, nicht über die Massenware. Da machen andere, machen da mehr, aber wenn es wirklich darum geht, die Riesenmaschinen, die nicht in den Container passen, hat Bremen eine Mörderkompetenz. Sie haben hier Hidden Champions mit 7 Mitarbeiterinnen, die irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Sachen, die fahren nach Indonesien, wenn da irgendwas kaputt ist. Unglaublich. Und die sitzen aber dann irgendwo hier in Bremen.
Ja,
Hammer.
Das ist wirklich unglaublich.
Also da bin ich,
das wird noch
spüren es vielleicht auch ein bisschen. Ich habe es ja eben auch schon so ein bisschen meiner Emotionen freien Lauf gegeben. Dem traue ich viel zu. Das will ich auch forcieren, wie geht. Und da will ich auch, dass wir Nabel der Welt werden.
Und gibt es noch ein anderes Thema?
Andere Themen muss man im Moment mal gucken. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen, weil ich ungerne. Dann
über ungelegte Eier reden?
Nein, ich habe vor langer Zeit irgendwie, als ich hier begonnen hatte, war ich noch keine 3 Monate hier, habe ich so erzählt, was ich gerne machen würde. Dann sofort aus der Stadt so ein Gappes.
Ach so, okay.
Da redet ja jeder mit. Warum?
Ja, das haben Sie doch nach 25 Jahren, hält man das doch wohl aus.
Ja, mag sein.
Aber ich habe gedacht, Sie würden noch irgendwas sagen, wo man, dass man das nicht auch nicht macht wegen der Wettbewerber, dass man da nicht so gerade so gerne sagt.
Nein, unbedingt. Also ich will versuchen, noch unsere Kompetenz im Lebensmittelbereich ein Stück zu stärken. Sie wissen, dass wir ja nicht eine Fish & Finest, die viele Bremerinnen kennen, sondern auch eine Fish International haben. Das ist eine reine Fachmesse. Die haben wir erweitert um Bereiche wie auch die Gastronomie, die sogenannte Gastro-Event. Auch ein sehr junges Produkt. Ich habe noch keine 8 Jahre alt. Hammer. Entwicklungstendenz. Hammer. Wirklich toll. Klein, das machen wir ja auch. Sie müssen da nicht als Unternehmen riesen Stände machen. Sie können auch mit 24 Quadratmetern. Und dann ist es einfach, Sie kommen irgendwo rein und treffen Leute und ist die Welt in Ordnung. Und im Lebensmittelbereich würde ich gerne noch ein bisschen mehr.
Das ist auch
mehr
gut, weil Bremen natürlich auch da sozusagen das zu den Bremer Traditionen auch gehört.
Genau. Und auch hohe Kompetenz nach wie vor. Auch Bremerhaven. Also Bremen als
Fisch
Bundesland.
Und Bremer, ja, sowieso. Und Lebensmitteltechnologie auch durch die Hochschule in Bremerhaven.
Ja, absolut. Ja. Genau. Und das wissen Sie auch, dass wir da ja auch praktisch so eine Art Food Hub gegründet haben, sowohl die Bremerhavener mit dem TTZ und wir hier in Bremen mit Foodland Bremen.
Ja, genau.
Das will ich gerne ausbauen und steigern.
Touristik, was ist mit Touristik? Ist das ein Thema?
Sind wir als Fachmesse?
Ja.
Nee. Da, ganz, ganz klar, gibt es Berlin.
Und das reicht dann.
Da trifft sich
die. Ich dachte auch eher für Verbraucher, wo man sich über irgendwelche Trends, ich denke immer,
das haben wir ja. Das haben wir ja im Messetrio parallel zur Caravan, parallel zur Fish & Finest, ist ja die kleine Reiselust dazwischen.
Ach ja, Reiselust, genau. Die kann aber nicht wachsen. Ich denke immer, das ist das Thema.
Die kann wachsen, naja, aber da merken Sie schon, die heutige Welt, dass viele Menschen ihre Urlaube natürlich
online
auch
buchen. Online buchen. Ah ja, okay. Ja, Herr Schneider, es waren meine Fragen.
Haben wir was vergessen?
Harzkeller.
Ein Harzkeller.
Oder haben Sie ja gesagt, mehr alkoholfreier.
Nee, ich meine, genau, wie man diesen Trend, dass weniger, also das kann schon sein, dass junge Leute weniger Weine trinken oder weniger Alkohol trinken, aber der Weinkenner und das Wein als sozusagen kulinarische Höhepunkt oder so, das wird es immer geben. Ne? Also da mache ich mir irgendwie keine Gedanken.
Ich mache mir ganz bewusst über Ratskeller keine Gedanken, weil im Bundestrend ist es wirklich so, dass der Konsum an alkoholischen Getränken zurückgeht, auch an Wein. Auch europaweit. Das heißt, die Franzosen beginnen mittlerweile schon irgendwie bestimmte Reben zu roden, weil einfach das Angebot nicht mehr zu dem passt, was die Nachfrage macht. Und in Deutschland ist der Weinkonsum geht um etwa 6% per annum zurück. Mhm. Aber wir wachsen etwa um 5% pro Jahr. Das heißt ja nicht, dass wenn die Leute generell weniger lesen, dass eine Tageszeitung weniger verkaufen muss. Klar, das bedingt es. Aber wir haben auch eine tolle Marke und wir haben mittlerweile können Sie unsere Weine ja auch beim Edeka kaufen, in manchen Rewes, auch relativ groß. Online haben wir sehr gestärkt.
Ich glaube, das ist es. Es gibt vielleicht weniger Leute, die Wein trinken, aber die wollen vielleicht Qualität und dass dann eher der Amselfelder aus dem Tetrapack sich Sorgen machen muss.
Nicht der Ratskeller. Also der Ratskeller hat ja eine Bandbreite an Preislichkeit. Wir haben
Amselfelder aus dem Tetrapack, solche Preise werden.
Also unsere Schnelldreher, die beginnen auch irgendwie realistischerweise bei 8 Euro bis 12 Euro. Mhm. Natürlich können Sie bei uns auch eine Flasche Rotwein für 70 Euro kaufen.
Wahrscheinlich doch noch viel mehr, oder? Was ist die teuerste Flasche Wein im Ratskeller?
Ja, das wäre die mit meinem Geburtsjahr oder mit Ihrem. Nein, ich glaube, an Handelsware ist dann schon ein Rotwein-Cuvée aus Deutschland M für 65 oder so. Ist schon wirklich die Obergrenze. Mhm. Verkaufen wir, ist ja da keine Schnelldreher. Mhm. Die kommen nicht palettenweise rein, gehen palettenweise raus. Mhm. Also palettenweise rein und raus geht natürlich der Glühwein, der höhere Preise erzielt als der von Aldi. Wer beim Aldi ankaufen will, mit Amselfelder angerührt, soll es gerne tun. Nein, ich sage nur, da haben wir auch wirklich eine gute Mannschaft, einen Bereichsleiter, der Felix Böhme, der halt nicht aggressiv am Telefon wartet, bis der Kunde kommt, sondern sich Vertriebsstrategien überlegt. Mhm. Und wir müssen auch mit der Zeit gehen. Das heißt, auch hier müssen wir gucken, bis die älteren Damen, die da reinkommen, zwei Flaschen Wein kommen, dass sie weniger werden. Das ist so. Und deshalb muss auch eine gesunde Nachfolge da sein. Das haben wir über Alkohol.
Müssen auch die jungen Frauen reinkommen und zwei Flaschen Wein kaufen.
Mhm. Oder zwei Kisten. Und dann, wir haben einfach das Portfolio. Wir sind jetzt gut aufgestellt mit Bio, waren wir zu wenig. Ich muss ja nicht die gesamte Welt Bio trinken, aber ich muss natürlich irgendwie mit einer Vielfalt von 700 Sortimentsartikeln, muss ich natürlich auch gucken, dass andere Bio haben. Ich meine, Aldi Süd hat Bio.
Aldi Nord auch,
Aldi Nord auch, obwohl die beiden sich ja sortimentsmäßig schon sehr unterscheiden, obwohl ich jetzt in der Lebensmittelzeitung, die läuft immer über meinen Tisch, gesehen hat, dass Aldi Nord aufholt. Das ist erstaunlich, finde ich.
Wie unterschiedlich das ist. Ja, ja.
Kennen Sie beide?
Nee, ich kenne das immer nur, wenn irgendwo jemand sagt, das und das gibt es bei Aldi und dass Leute immer fragen, Aldi Süd oder Aldi Nord. Mit Aldi kann ich nichts anfangen, weil das eben so unterschiedlich ist. Ne?
Das ist wirklich unglaublich. Aber egal, immer so. Also Biosortiment haben wir erweitert. Alkoholfrei haben wir viel stärker im Angebot. Und wir haben auch vermeintliche, gar nicht so wichtige Dinge wie Rosé. Das haben wir auch verstärkt, weil wir natürlich merken, dass die Rosé-Anteile gerade bei jüngeren Leuten zunehmen.
Ist das so?
Wegen der Jung.
Warum?
Ich nehme an wegen der Farbe. Gucken Sie mir den Aperol-Spritz.
Manche Sachen sind so oberflächlich, man glaubt es gar nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja.
Auch, ich habe das noch nie, glaube ich, vielleicht habe ich es einmal probiert. Aperol-Spritz, ich finde das ein Witz. Mhm. Ich nehme eher so einen komischen Schnaps mit 18% und fülle da irgendwo was auf. Oder Lillet. Mhm. Kennen Sie die Marke Lillet?
Ja, klar. Schon allein dieses Lied von Nina Schuber.
Oder was nicht? Also Lillet war ja früher irgendwas richtig Teures, frag mich nicht, für 18 Euro. Und dann haben die das da in Rot-Rosé. Hab ich auch schon zwei Flaschen gekauft, finde ich gut. Aber irgendwie hat es da, die Leute kaufen sowas auch von der Farbigkeit.
Naja, und weil es in Social Media Trend getrendet ist, ne? Es gibt ja. Es gibt ja tatsächlich häufig solche Trend wie Hugo oder so. Plötzlich ist das im Getränk, dann landet es auf Speisekarten oder auf Karten, dann wird es getrunken. Also es ist unglaublich, ne?
Und also die Farblichkeit spielt
auf jeden Fall
eine Rolle.
Ja, und Social Media spielt auch eine Rolle, wie schnell sowas viral gehen kann und dann zum neuen Trendgetränk wird, ist unglaublich, finde ich. Aber da sieht man schon, natürlich wird noch Alkohol getrunken, es ist vielleicht eine andere Art und kann schon sein, dass da auch mehr auf Bio und so Wert gelegt wird, das glaube ich auch. Aber klar muss man damit gehen.
Ich habe da eine ganz klare Ansicht. Wir sind eine starke Marke, wir haben gute Qualitäten. Selbst der günstigste Wein bei uns ist nicht schrottig. Er ist gut. Ist ja wohl logisch, dass ich einen Rotwein für 12 Euro, dass der andere Qualitäten haben darf, als die Cuvée aus Baden-Württemberg, die Weißer Teufel. Wir sind eine starke Marke und wir sichern uns höhere Marktanteile. Wegen mir auch zulasten von Aldi, zulasten von Rewe und zulasten, ist ja nicht umsonst so. Warum kommen denn die Edekaner auf uns zu, dass wir da reingehen? Weil die genau wissen, irgendwie, dass wir eine vertrauenswürdige Marke sind.
Ja, genau. Ja.
Aber bleibe dabei, im Kern, bei allen Führungen, bei allem Tourismus, wofür wir ja im Ratskede auch stehen, sind wir ein Weinhandelsunternehmen.
Ja, ich glaube, das wird auch vergessen. Für mich ist Ratskeller Wein, das zum Verschenken eigentlich.
Ja, also,
das ist der Verschenkwein. Das ist
Verschenken oder Tränken. Oder?
Ich trinke keinen Wein, sonst würde ich natürlich nur Ratskeller Wein trinken. Ist ja wohl
Sie
klar,
trinken keinen Alkohol?
Ich trinke keinen Alkohol, genau. Oder nur ganz, ganz selten.
Aber
wenn, dann zum Beispiel alkoholfreien Wein. Das finde ich zum Beispiel ganz lecker im Sommer, zu Weißwein.
Ich bin im Sommer zum Weißweinschorle-Trinker mutiert, gebe ich zu.
Gut, jetzt haben wir aber wirklich alles Mögliche gesprochen, denke ich mal. Vielen Dank für das Gespräch, fand ich sehr interessant. Die Leute, die wissen wollen, was es für neue Messen gibt, die sollen kommen.
Genau,
soll mich Kurier lesen.
Oder sonst soll mich fragen.
Wenn Sie sich auf dem Rennrad treffen oder auf dem Findorf-Markt, wo Sie samstags immer einkaufen.
Genau.
Vielen Dank, Herr Schneider.
Danke, danke.
Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.